Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. White Cube oder Farbexzess?
Definitiv der Farbexzess.
Ratio oder Intuition?
Auf jeden Fall Intuition.
Zeitgeist oder zeitlos?
Beides spannend, aber das Ziel ist natürlich, etwas Zeitloses zu schaffen.
Robert Neuendorf entwirft Räume, die sich weigern, leise zu sein. Räume, die Farbe bekennen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Während öffentliche Räume zunehmend monochrom werden, setzt er auf Kontrast, Übertreibung und die Freude an der Form. Nicht aus Provokation, sondern aus Überzeugung. Für ihn ist Interior Design keine Stilfrage, sondern eine Haltung. Form follows fun ist für ihn kein Slogan, sondern ein Arbeitsprinzip und ein Gegenentwurf zum normierten White Cube-Denken, das sich längst von den Galerien in die Städte, Läden und Alltagsräume ausgebreitet hat. Seine Arbeiten vom Club über Gastronomie bis zum urbanen Raum sind laut, bunt und manchmal unbequem. Sie schaffen Identität, Wiedererkennung und Gemeinschaft und stellen die Frage, warum wir uns eigentlich so sehr an Zurückhaltung gewöhnt haben. In dieser Folge von Jung Talks sprechen wir, Diane Slavic und Dr. Uwe Bresan, mit Robert Neuendorf über Mut zur Farbe, Brutalismus, Memphis und darüber, warum Räume nie fertig sind.
Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Talks Podcast. Schön, Robert, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung.
Robert, du hast einen interessanten Werdegang von der Urban Art Szene zum Interior Design. Wie kam es dazu und was steckt hinter deinem Büronamen?
Okay, ursprünglicherweise habe ich mal Illustration studiert, hier in Hamburg in der Armgardstraße. Und habe schon relativ schnell gemerkt, während des Studiums in der Zusammenarbeit mit meinen Professoren und Professorinnen, dass mir das nicht so leicht gefallen ist, einfach nur deren Arbeitsaufträge auszuführen. Mir lag immer mehr daran, eher freier zu arbeiten. Mir war aber bewusst, dass das in der Illustration nicht so üblich ist. Und habe mich dann relativ schnell der Urban Art, der Street Art zugewandt. Und man könnte sagen, ich habe ziemlich viel Zeit meines Studiums eher damit verbracht, auf der Straße Bilder an die Wände zu bringen. Und wie das dann so kam, wurde ich dann eingeladen, eine Ausstellung hier in Hamburg mitzumachen. Und nach der ersten und der zweiten Ausstellung in der damaligen Affenfaust bin ich dann eingeladen worden, ein Festival mit auf die Beine zu stellen und nach dem Festival dann auch in die Galerie mit einzusteigen. Und so kam das, dass die Affenfaust zur Affenfaust-Galerie wurde. Wir dann in einen sehr großen Supermarkt, ehemaligen Aldi-Supermarkt, zogen. Das war so der erste Kontakt, natürlich nach dem eigenen Ausstellungsmachen, mit dem Umgang mit Räumen und mit der Verwandlung von Räumen sogar eher. Und so wurde ich dort zum Kurator und durfte mit ganz vielen anderen kreativen Menschen zusammenarbeiten, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil, muss ich auch sagen, ich damals ein leichtes Imposter-Syndrom hatte.
Ein was?
Ein Imposter-Syndrom, also die Angst aufzufliegen. Ich hatte damals sehr große Angst, irgendwie bloßgestellt zu werden. Dann zeigen alle auch mit dem Finger auf mich und sagen, du kannst das gar nicht, was du da vorgibst. Ja, ich fand auf gut Deutsch einfach andere KünstlerInnen immer besser als mich und hatte so meine Vorbilder. Und durch die Galeriearbeit durfte ich dann aber auch relativ schnell diese Menschen kennenlernen und habe dann gemerkt, wow, das sind ja auch nur Menschen und klar haben die auch irgendwie ihre Schwierigkeiten. Und aus diesem Galeriekontakt entstanden dann teilweise richtige Freundschaften und so durfte ich die besser kennenlernen. Und ja, heute weiß ich, dass ich mich mit der Galeriearbeit hinter der Kunst der anderen versteckt habe. Also sobald es losging, in dieser Galerie zu arbeiten, habe ich natürlich meine eigene Kunst so ein bisschen vernachlässigt oder hinten angestellt und den anderen KünstlerInnen eine Bühne geboten. Aber irgendwann hat das natürlich nicht mehr gereicht. Und so kam es dann, dass ich im Jahr 2016 Papa wurde. Und dann musste ich auch irgendwann Geld verdienen, weil mit der Galeriearbeit damals kam nicht so viel rum, auch wenn wir teilweise gefühltes Stadtgespräch waren, zumindest in dieser Szene. Und ja, dann habe ich so die Kunst an den Nagel gehängt und bin dann im Handwerk abgetaucht, weil ich irgendwie auch neue Sachen lernen wollte. Ich habe dann mir viel Werkzeug gekauft, auch schon während dieser Galerieumbauzeiten immer mehr Werkzeug angeeignet und immer mehr Skills angeeignet. Und dann habe ich mit einem Zimmerer zusammen auf den Dächern Hamburgs umgetanzt und durfte mir die Stadt von oben angucken, habe ganz, ganz viel über Holz gelernt und habe mich ganz schön doll auch in Holz verliebt. Und dann kamen plötzlich Auftragsanfragen. So, hey Robert, wir haben hier den Laden umgebaut, könntest du nicht mal den Tresen aufhübschen? Wir wissen, dass du das irgendwie kannst. Das waren natürlich immer ultra schmale Budgets und auch nicht so viel Freiheit. Und damals habe ich mich dann natürlich immer gefragt, warum kommt da nicht mehr rum? Warum darf ich immer nur bis zu einem bestimmten Grad kreativ werden? Und klar lag das daran, dass die Leute nicht wussten, was in meinem Kopf los ist und was ich so vorhab und wo die Reise hingehen soll.
Wusstest du das selber immer?
Nicht so sehr wie heute. Aber natürlich gab es so Projekte, wo ich dann gedacht habe, hey, das wäre total krass, wenn wir hier was total Verrücktes bauen und nicht so der Norm entsprechen. Natürlich war das dann auch häufig so, dass ich dann so Bilder, damals dann so Pinterest-Boards oder Instagram-Screenshots bekommen habe und dann hieß es, ja, guck mal, das habe ich hier da und da gesehen, kannst du mir das bauen? Und ich glaube, das ist der Wunsch von vielen Kreativen, dann immer was Eigenes zu entwickeln und dann musste ich mir erstmal ein Portfolio aufbauen und das habe ich dann über mehrere Jahre gemacht.
Das ist ja ein spannender Einstieg dann ins Interior Design, zu dem du dich dann hin entwickelt hast. Als Autodidakt.
Richtig, absolut, ja.
Und heute liegt dein Schwerpunkt tatsächlich auch im Interior Design.
Genau, absolut. Also es ist dann doch die Auftragsarbeit geworden, wie ich eingehend kritisiert hatte. Aber mittlerweile liebe ich das auch, mit Kunden so eng zusammenzuarbeiten und so deren Ideen und meine Ideen dann zusammen zu formen und was Gemeinsames, Eigenes zu schaffen.
Verrat uns doch noch für Hamburger vielleicht, wo können sie deine Arbeiten finden? Also in welchen Interiors würde man dich entdecken können?
Also das Interior Design wird ja immer so geclustert in drei Sparten, den Commercial, Hospitality und Residential Bereich. Und auch wenn ich alles schon bearbeitet habe, ist so der größte Teil eher so im Commercial Bereich zu finden. Oder zu finden gewesen, weil das waren leider oft nur in Anführungsstrichen Pop-Up-Spaces, so temporäre Bauten oder Messekonzepte oder so Aktivierungen auf Festivals. Deswegen ist es gar nicht mehr so leicht, was zu finden. Aber es gibt den Containerbau zwischen den Messehallen neben dem Fernsehturm. Da hatte ich meine Finger mit im Spiel. Damals war das Design in Schwefelgelb, einer meiner Lieblingsfarben, geplant. Mittlerweile ist der Bau etwas zurückgenommener in Weiß und passt sich jetzt sehr doll farblich der Messe an, womit wir auch direkt zu meinem Thema kommen, zu dem Thema des Calls, des Podcasts.
Ja, wir wollen natürlich mehr wissen, also wie du arbeitest, weil auf deiner Webseite hast du ja durchaus Steilvorlagen für diesen Podcast, die wir da finden können. Angefangen mit Fuck the Norm oder um auf das Weiß jetzt zurückzukommen. Beige is boring, anything but neutral. Beginnen wir mal mit der Norm. Wenn du sagst Fuck the Norm, gegen welche Norm richtest du dich konkret und wo begegnet uns die im Alltag?
Ich glaube, die Norm begegnet uns überall. Ob das jetzt im Straßenverkehr ist und wir uns die Automobilbranche angucken, wie da der Rückgang von Farbe zu erkennen war. Ich glaube, ich bin so gerade in der Generation aufgewachsen, wo ich noch beides miterlebt habe. Da waren Autos noch ganz bunt und total verrückt, wenn man so an den VW Polo Harlequin zum Beispiel denkt. Ein Auto, was
nicht mehr viele kennen.
In jedem Feld. Genau, deswegen versuche ich es zu beschreiben. Ich glaube, die Idee war, dass VW damals die gesamte Bandbreite an Farben in einem Auto dargestellt hat. Der Kotflügel war dann grün, die Seitentür war dann blau und so hatte das Auto das komplette Farbspektrum auf dem Lack gebracht. Und ich glaube, sowas ist heute undenkbar. Und das finde ich total schade und auch ziemlich traurig, weil, ja, ich glaube, das zeigt so ein bisschen so einen Querschnitt unserer Gesellschaft, weil so ein bisschen die Angst da ist, aufzufallen. Und ich wurde schon früher immer als der Paradiesvogel bezeichnet, so als Kind. Früher war das so ein niedlicher Titel, aber dann so in der Jugend war es dann irgendwie so negativ behaftet. Und jetzt im Erwachsenensein bin ich total stolz darauf, nicht so mich anpassen zu wollen. Und genau das Gleiche findet man in meiner Arbeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mein Arbeitsauftrag ist, die Gesellschaft bunter zu machen, aber irgendwie fühlt sich das auch so an. Natürlich ist das so ein bisschen mein USP geworden.
Wenn du über Farbe sprichst, dann hast du auch immer so ein paar Vorbilder im Kopf. Also Werner Panton, Ettore Sozzas oder Ricardo Bofill. Wenn du quasi aber Farbe einsetzt, ich darf das jetzt sagen, wir als Männer sind ja in der Regel eher farbenblind und da auch ganz schwer im Kombinieren. Wie gehst du an das Thema Farbe ran? Also intuitiv oder hast du da irgendeine Systematik, die dich da leitet?
Also definitiv intuitiv. Klar habe ich so auf meinem Handy oder in meinem Notizbuch oder so Farbkombinationen abgespeichert, die ich immer wieder versuche einzusetzen oder die ich auch versuche zum ersten Mal einzusetzen in meinem Projekt. Da ich viel im Commercial-Bereich arbeite, bin ich natürlich den Brand-Guides teilweise ziemlich gebunden und habe da nicht so viel Spielraum nach links und rechts, jetzt eine andere Farbe mit reinzunehmen. Manchmal lassen sich aber auch Brands drauf ein. Bestes Beispiel, ich habe im vergangenen Jahr eine Arbeit mit Fritz Kohler zusammen machen dürfen, hier in Hamburg in dem Musikclub Molotow. Und das ist so ein ganz alteingesessener, ganz wichtiger Hub für Rockmusik und generell Bands, die noch relativ unbekannt sind. Da hat der Club denen schon oft so eine Art Sprungbrett bereitet. Dieser Club ist voll wichtig für Hamburg und musste aber in den letzten Jahren so 3-mal umziehen, also in den letzten 15 Jahren. Und Fritz Kohler hat das mitbekommen und hat sie dann gefragt, ob sie die unterstützen dürfen und was sie denn bräuchten. Und dann hat der Molotow gesagt, ja, wir sind jetzt hier so einen anderen ehemaligen Club gezogen und brauchen eigentlich einen richtig guten Backstage-Bereich für unsere Bands. Und eine Freundin von mir arbeitet als Ambassador für Fritz Kohler und sie hat mich dann vorgeschlagen, diesen Raum zu gestalten. Und natürlich ist Fritz Kohler das Erste, was einem einfällt, schwarz-weiß. Das ist jetzt nicht so viel Farbe zu holen. Allerdings ist das Logo von Molotow knallrot. Und da hatten wir dann schon diese Dreierkombination. Natürlich haben wir das aber nicht gereicht. So habe ich dann darum gebeten, noch so eine Akzentfarbe mit reinzuholen. Das wurde dann eben das Schwefelgelb. Und das Ergebnis ist ganz schön laut geworden. Zum Glück hat das Fritz Kohler auch auf ihrem LinkedIn-Account geteilt, was ganz gut Welle gemacht hat. Und damit durfte ich sehr viele Menschen erreichen. Und es war total spannend zu beobachten, wie die Leute darauf reagiert haben. Also es gab eigentlich durchweg positive Kommentare. Nur ein Kommentar darunter war hassgetrieben, könnte man sagen. Ja, das Design ist ganz doll Memphis geprägt. Das war das Erste, was ich zu Helen damals von Fritz Kohler gesagt hatte. Ja klar, machen wir Memphis-Design. Sie kannte das damals nicht und ich habe das Ganze dann erstmal so aufbereitet und so eine Präsentation gezeigt, was Memphis-Design ist und wo das herkommt und was das eigentlich für eine Bedeutung hat und dass das eben dieser Gegenentwurf zum geradlinigen, vor allem skandinavischen Design in den 80er Jahren war, aus Mailand entstanden ist. Und ja, die waren total angetan und das Ergebnis ist sehr, sehr deutlich Memphis. Und das macht mir total Spaß, so zu arbeiten.
Ja, ich kann jedem nur empfehlen, einmal bei dir auf die Seite zu gehen und sich das Projekt anzuschauen. Ich finde, es ist sehr sehenswert. Ich würde es gerne mal in live sehen. Du hattest in dem Zusammenhang diesen schönen Begriff erwähnt, Dopamin-Interior. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, der Begriff stammt nicht von mir. Ich habe den zum ersten Mal in Kontakt erlebt bei Sarah Hartmann, eine Kollegin, könnte man sagen, aus Berlin, die so in den letzten 3 Jahren vor allem durch Social Media sehr bekannt geworden ist mit ihren auch sehr bunten Designs. Sie ist ganz doll verortet im DIY-Feld, wobei sie sich da mittlerweile total rausentwickelt hat und auch eigene Designs mittlerweile verkauft und vertreibt. Und bei ihr habe ich das zum ersten Mal gehört und ich fand das total schön, weil ich finde, dass eben dieser Rückgang von Farbe in unserer Gesellschaft dafür sorgt, dass es weniger Emotionen gibt im Alltag, dass man sich weniger freut, wenn man jetzt ein pinkfarbenes Auto an der Ampel neben einem hat. So. Wenn man in der Stadt unterwegs ist und gerade im urbanen Raum, dann gehört für mich Graffiti total zum Stadtbild dazu. Ich finde, das belebt das Ganze. Wir haben hier in Hamburg das Gängeviertel. Das war ein Viertel, was abrissbedroht war. Das wurde damals von vielen Kreativen in Beschlag genommen und besetzt. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass das mittlerweile positiv entwickelt wurde. Also die Kreativen, die das damals mitbesetzt haben, die leben da heute noch. Und es gibt ganz viele Ausstellungsräume und Veranstaltungsräume, die das Stadtbild hier total schön prägen. Und wenn man da vorbeifährt, dann ist man eigentlich umgeben von Glasbetonbauten und dann zwischendrin stehen da auf einmal diese wunderschönen bunten Häuser. dass es jetzt zwar gerade so diese Graffiti- und Urban-Art-Ecke, die ich auch total spannend finde, aber wenn man dann so Richtung Südamerika guckt, ja, gerade in Mexiko, dann sind Häuser da einfach schlichtweg komplett bunt. Und wenn sowas hier in Hamburg jemand macht, sein Haus knallblau streicht, dann ist er so der Weirdo aus der Nachbarschaft. Warum das Haus blau? Und das finde ich total schade. Und das Thema Farbpsychologie ist etwas, was mich gerade voll beschäftigt. Bisher habe ich halt meine Farben eher intuitiv ausgewählt und geguckt, was gut miteinander harmoniert. Aber man kann das natürlich auch so psychologisch betrachten. Ich habe jetzt gerade letzte Woche einen Podcast vom ARD gehört. Da drin wurde erwähnt, dass ein Farbforscher, der Axel Beuter, in Wuppertal an einem Krankenhaus ein Experiment gemacht hat, eine Feldforschung. Und dort haben sie Räume in verschiedenen Farben gestrichen, was in einer Langzeitstudie dazu führte, dass sie merkten, der Medikamentebedarf ist zurückgegangen. Und es führte sogar dazu, dass, das finde ich so krass, dass die Mitarbeitenden weniger Fehltage hatten und sich einfach wohler gefühlt haben. Ja, natürlich hat dann die Instanz des Krankenhauses gesagt, okay, super, das wenden wir jetzt auf ganz Deutschland an, auf alle anderen Krankenhäuser. Also es scheint zu funktionieren und scheint eine große Rolle zu spielen. Und das ist jetzt sicherlich nicht das Dopamindekor, von dem du gerade sprachst, aber da spielt Farbe eine riesengroße Rolle.
Wir sind kurz vorm Salone de Mobile, der Möbelmesse in Mailand. Und da planst du quasi auch eine Premiere, die du heute im Rahmen dieses Podcasts schon mal leicht ankündigen könntest. Es wird um Möbel gehen und es wird höchstwahrscheinlich um Farbe gehen.
Ja, genau. Ich bin vor 3 Jahren das erste Mal in Mailand auf der Möbelmesse gewesen. Das war für mich total der Wegweiser sozusagen. Ich habe mir da so viel angeguckt, wenn ich mir mein Handy mittlerweile ansehe, wenn man so auf Orte geht und dann da so rumklickt und so in Mailand drumherum, wie viele Fotos da entstanden sind, das ist irre. Weil ich schon vorher wusste, okay, ich habe so einen Hang zum Design und eine Begeisterung dafür, komme aber eigentlich aus der Kunstecke und wusste danach aber definitiv, okay, das ist der Weg, da soll es hingehen. Ja, dann habe ich mir gesagt, ich gucke mir das 2 Jahre an und im 3. Jahr komme ich mit meinen Möbeln wieder und das wird jetzt dieses Jahr der Fall sein. Ich habe 3 Sitzmöbel entwickelt, die vor allem durch den urbanen Raum geprägt sind und die mich inspiriert haben im urbanen Raum. Da spiele ich so mit verschiedenen Themen, beispielsweise die Defensive Architecture, also der Versuch der Städte, den öffentlichen Raum sauber und ordentlich zu halten, indem so Spikes in Bereichen angebracht werden, wo man sich gerne hinsetzen möchte, wenn man kein Zuhause hat. Und diese wiederkehrenden Muster und diese wiederkehrenden Spitzen und Zacken, die haben mich halt total inspiriert. Und so ist zum Beispiel ein Stuhl dabei, ein Lounge-Stuhl, der sehr bequem ist, aber auf den ersten Moment total abweisend wirkt, weil er eben so Zacken hat. Die Zacken sind jetzt nicht auf der Sitzfläche, sondern nur außen. Aber gleichzeitig spiele ich jetzt hier wieder mit Farbe und so haben wir einen, ja, 80er-Jahre-Autoscooter-Lack, sag ich jetzt mal, mit so Glitzeroptik drin, benutzt, um den Stuhl sehr poppig und niedlich darzustellen und einladend. Wiederum ein anderes Modell spielt eher mit so Straßenbarrikaden, so Absperrungen. Der Stuhl heißt Wespe und ist, wie man sich denken kann, knallgelb und schwarz und ist eine Zweisitzbank, die auf den ersten Blick so aussieht, als wäre sie aus Metall, weil man das eben so aus dem öffentlichen Raum kennt. Wenn man dann aber näher kommt oder sich hinsetzt, dann nimmt sie die Körpertemperatur an, weil sie eben aus Holz gefertigt ist. Und das dritte ist das Zebra. Also ich spiele hier mit den deutschen Begriffen. Ganz doll auch inspiriert in Mailand, weil dort so im öffentlichen Raum Straßenführungen, anders wie bei uns in Rot-Weiß, dort in Schwarz-Weiß dargestellt sind. Und ich da die Kombination eben aus diesem Memphis-Design, was ja auch aus derselben Stadt stammt, und der straßenurbanen Stadtführung nutze und damit auch einen Outdoor-Stuhl konzipiert habe.
Jetzt verrat uns noch und verrat unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wo finden wir dich in Mailand?
Ich werde vereinzelt in den Straßen Mailands kleine Aktivierungen machen. die dann über Kanäle geteilt werden, sicherlich Social Media. Und dort kann man sich die ansehen. Denn es fühlte sich nicht richtig an, diese im urbanen Raum inspirierten Möbel in einen Gallery Space White Cube zu stellen, sondern die brauchen Raum zum Atmen, die müssen im Stadtbild stehen. Ja, so werde ich so kleine Aktivierungen starten.
Wer dich finden möchte, sollte dir jetzt schon mal auf Instagram folgen.
Ganz genau.
Im Normalfall sprechen wir ja immer über Form follows Function. Bei dir ist es Form follows Fun. Was bedeutet Fun für dich im räumlichen Kontext? Also, wir gehen davon aus, dass Mailand Fun wird. Was noch?
Ich habe natürlich überhaupt nichts gegen den Begriff Form follows Function einzuwenden. Ist ja absolut berechtigt, dass es dieses Feld gibt. Ich finde nur, es ist immer okay, einen Gegenentwurf darzustellen. Klar ist das ein Wortspiel, Form follows Fun. Spaß liegt natürlich auch immer so im Auge des Betrachters, ob das jetzt so witzig ist, dass der Stuhl Zacken- und Glitzeroptik hat. Das darf jeder selbst entscheiden. Ich habe gerade mit einem Freund darüber gesprochen, der hat diesen Begriff bei mir ins Leben gerufen. Der Homo Ludens, der spielende Mensch, was ich sehr, sehr schön finde, da zähle ich mich definitiv dazu. Und ich finde, wir haben alle die Daseinsberechtigung, ein bisschen mehr Spaß in unserem Leben zu haben. Und wenn ich das durch Möbel schaffen kann, dann benutze ich definitiv diesen Slogan.
Wir haben jetzt sehr viel über unterschiedliche Farben, Materialitäten, Formen gesprochen. Die sind in deinen Entwürfen sehr präsent. Wie kannst du sicherstellen, dass sie nicht überfordern, sondern auf Dauer auch funktionieren? Kann man das?
Ich habe ja den Background in der Urban Art, in der Kunst. Und als Galerist hatten wir natürlich auch sehr oft das Vergnügen, großformatige Bilder an Sammler zu verkaufen oder auch Nicht-Sammler. Diese Bilder sind natürlich dann meist eher dekorativer Form, so dass sie dann einen Raum dann auch dementsprechend schmücken, aber nicht so füllen, wie das eine Farbe auf einer ganzen Wand schaffen würde. Ich selbst lebe in einer sehr bunten Loftwohnung und habe mich das getraut, hier so bolde Farben zu benutzen. Ich vertraue da total meiner Intuition, muss ich ehrlich gestehen. Und in den meisten Fällen vertrauen mir meine Kunden, Kundinnen auch so weit, dass sie mich da austoben lassen. Ja klar, im Worst-Case-Szenario könnte man die Wand dann auch einfach wieder in eine andere Farbe streichen.
Ja.
Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, wirklich den Versuch zu starten, gerade wenn es jetzt nicht nur Möbel in bunten Farben geht, sondern vor allem um Malerarbeiten auf Wänden, dass man die ganze Wand wirklich streicht und es sich anschaut. Weil das kann noch so schön auf irgendwelchen Mockups aussehen und auf den Material Boards funktionieren. Natürlich muss man sehen, wie es im Raum wirkt. Das ist dann ganz viel Erfahrung und am Ende in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, Kundinnen, das Vertrauen.
Also ich verstehe das jetzt richtig. Es ist auch schon mal passiert, dass ihr Wände umgestrichen habt.
Nee, eigentlich nicht.
Ach, schau.
An dieser Stelle tun wir eigentlich auch schon in die Schlussrunde einbiegen. Wir sind gespannt, dich in Mailand auch zu treffen und uns da die Sachen vor Ort anzuschauen. Und wer unseren Podcast kennt, weiß, zum Schluss gibt es immer noch so ein bisschen so eine persönlichere Frage. Wir haben ja gerade schon über Räume, die vielleicht so ein bisschen ein Makeover brauchen, gesprochen. Gäbe es denn irgendeinen bekannten öffentlichen oder auch privaten Raum, den du gern, wenn man ihn dir anvertrauen würde, zu einem besseren Ort machen würde? Was wäre der Ort, den du gern in einen Dopaminort verwandeln würdest?
Hier in Hamburg werden gerade so nach und nach die ganzen S-Bahn-Stationen umgebaut. Und wir haben hier ja so zwei Dienstleister. Das eine ist die Hochbahn und das andere ist eben die S-Bahn von der Deutschen Bahn. Und wenn die Hochbahn einen neuen Bahnsteig eröffnet bzw. umbaut, dann merkt man da schon, dass da wirklich so eine Designhandschrift zu finden ist und dass sich da richtig Mühe gegeben wird, etwas Zeitloses zu schaffen, was auch noch in vielen Jahren funktioniert. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das bei den S-Bahn-Stationen nicht berücksichtigt wird, beziehungsweise sicherlich aus Kostengründen ganz schön runtergefahren wird. Von daher ist jetzt gerade so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, weil ich glaube, es wäre schön, mal eine S-Bahn-Station zu gestalten. Aber ich muss euch gestehen, ich habe da vor diesem Gespräch noch nie drüber nachgedacht. Es gab vor 2 Jahren in Hamburg eine Ausschreibung für den Innenstadtbereich, weil Klar, durch die Pandemie und durch Online-Shops ist natürlich der Rückgang von BesucherInnen im Stadtbild da. Und so wurde dann nach Alternativideen für den öffentlichen Raum in der Hamburger Innenstadt gesucht. Und damals habe ich mich mit zwei Ideen beworben. Eine war davon eine skatebare Skulptur und das andere war ein Zugang zum Wasser. Wir haben ja die Alster in der Innenstadt und die wird zweimal im Jahr beschwommen durch den Ironman und den Triathlon. Da findet man dann Menschen, die im Wasser sind. Ansonsten ist das eher nicht üblich, dass Menschen in der Alster schwimmen. Und ich finde das voll schade, wenn man dann so Richtung Kopenhagen guckt. Es ist total üblich. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch schon erste Entwürfe, dass es so ein Schwimmbad an der Alster gibt. Aber genau, sowas war auch meine Idee. Und da hätte ich richtig Lust zu. Also ich bin jetzt seit kurzem immer in der Elbe Eisbaden und sehe, wie gut es funktioniert, auch das ganze Jahr über. Und könnte mir sehr gut vorstellen, ja, sowas mal zu entwerfen.
Ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in deine Arbeit. Wir freuen uns sehr auf Mailand, sind sehr gespannt, was du dort präsentieren wirst und sagen ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke. Bis zur nächsten Folge der Jung Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.